Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und einem noch besonderen Thema. Herzlich willkommen, lieber Thorsten Schapmann.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Boah, ich freue mich sehr. Thorsten Schapmann von Beiersdorf. Du verantwortest das Global Media bei Beiersdorf. Und heute wollen wir über ein richtiges, also mal innovatives Thema immer noch sprechen. Wir wollen über Influencer-Marketing sprechen und mich interessiert überraschenderweise gar nicht so sehr nur die Kreations- oder Kommunikationsseite. Mich interessiert vor allen Dingen die Media, wie steuert man das eigentlich, wie bewertet man das, wie organisiert man das Ganze, und darüber wollen wir heute sprechen. Hast du da Lust drauf?
Unbedingt, da bin ich auch der Richtige.
Sehr gut. Vielleicht steigen wir direkt so ein, lieber Thorsten. Wie würdest du das Thema Influencer-Marketing von seiner strategischen Bedeutung her einordnen?
Also das Thema hat in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten 10 Jahren, deutlich an Bedeutung gewonnen, gerade in unserer Branche, also im Bereich Beauty und Skincare. Geht eigentlich nichts mehr, würde ich sagen, ohne die, wir nennen sie jetzt sogar Skinfluencer, aber zu verstehen, wie im Social Media über diese Produkte gesprochen wird. Gestartet ist das Ganze sehr stark natürlich auch aus der ganzen Covid-Phase, wo deutlich Social Media sowieso ziemlich stark gehypt war. Daraus hat sich dann das ganze Thema Skincare-Routines entwickelt, Get Ready With Me, alle diese Formate, die kennen sicherlich viele von deinen Zuhörern und Zuschauern auch. Somit hat sich dieses ganze Thema, wie sprechen Creator und Influencer auch über Skincare-Routinen, Skincare-Produkte, sich schon zu einem sehr wichtigen Kanal entwickelt, für uns strategisch total relevant.
In eurem Ökosystem, welche Schublade, wenn ihr es denn überhaupt in eine Schublade reinpackt, gehört denn Influencer-Marketing? Ist das ein Branding-Kanal? Ist das ein Performance-Kanal?
Ich würde es eher als Branding-Kanal verstehen. Also es ist auf jeden Fall deutlich stärker getrieben, natürlich auch Awareness zu schaffen, Consideration zu schaffen für zum Beispiel Produktneuheiten oder auch grundsätzlich für Brand. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, in welcher Region wir uns bewegen. Wenn ich so nach Northeast Asia schaue, dann ist natürlich auch das ganze Thema Performance total relevant. Da ist natürlich Social Commerce ein Riesenthema. Mhm. In Europa wird das natürlich auch mit geplant und so weiter, ist aber deutlich eher ein Branding-Awareness-Thema.
Mhm. Von der Bedeutung her, wenn wir jetzt in der Gruppe der digitalen Kanäle / Methoden sind, wo wird sich Influencer-Marketing ansiedeln?
Meinst du von der so Percentage of Invest zum Beispiel,
ja, sowas genau. In
der
Richtung? Also ich habe gerade gedacht, das ist entweder ja. So in Budget, Percentage of Invest, und die zweite Frage wird dann sein, was die Wachstumstendenz ist.
Also wir haben ja so ein paar Guidelines natürlich entwickelt in den letzten Jahren, und wir bei Nivea, spreche ich jetzt erstmal hauptsächlich von, verantworte auch Mediastrategie für unsere Derma, Brand und Healthcare, aber lass uns erstmal auf Nivea schauen. Da kommt es immer so ein bisschen auf die Kategorie an, welche Bedeutung das hat. Also im Bereich Facecare in Innovation hat es schon eine sehr starke Bedeutung. Da kannst du schon davon ausgehen, dass so 20-30% unseres digitalen Media-Investments auch in Influencer investiert wird. Da ist allerdings auch dann das Budget mit drin, was wir Amplification nennen. Also nicht nur das entsprechende Entwickeln und Entwickeln von Assets und so weiter und das Buchen von Influencern, sondern natürlich dann auch Media-Support-Budget. Und dann gibt es Kategorien wie Deo und ähnliche, wo das Thema Influencer nicht ganz so eine hohe Bedeutung hat, aber auch immer eine wichtigere Bedeutung. Und wir gucken uns dann immer an, so wie ist so die Social Relevance, wie viele Conversations finden statt zu den spezifischen Kategorien, und daraus leiten wir auch so ein bisschen ab, wie strategisch wichtig ist dann entsprechend das Investment. Und dann hast du halt Marken wie Eucerin zum Beispiel, da kannst du auch mal ein bisschen höher gehen, dann sind es auch Midfluencer-Investments und da sprechen wir vielleicht auch schon mal über 20-30%.
Okay, super spannend. Also wenn ich die richtig verstanden habe, ist das von der Situation der der Kampagne abhängig? Also ist eine Innovation, eine Produktneuanführung dann tendenziell eher höher bei den
Etablierten? Ja, eher von der Kategorie, ne? Also einfach, weil natürlich viel, viel mehr Gespräche stattfinden über, ich sag mal, Skincare-Routinen, unterschiedliche Serien, wie also vom Cleansing über Serum, über Tag- und Nachtpflege, da wird da einfach mehr drüber gesprochen, als welches Deo nutze ich heute morgen.
Okay, aber Peak, gibt es nur Influencing-Bereiche, die noch wachsen, oder gibt es auch schon Bereiche, wo Stagnation oder gar Rückgang stattfindet?
Jetzt spezifisch bei uns, würde ich sagen, sind wir immer noch in der Phase von Wachstum. Also ich glaube, da gibt es noch, wie gesagt, diese Guidelines geben wir so vor, dann machen wir so Rahmen, sagen, okay, das empfehlen wir global jetzt, und dann gucken wir natürlich immer auf den unterschiedlichen Märkten und auf den unterschiedlichen Kampagnen, wie viel Budget ist dann wirklich auch geflossen, was für ein ROI haben wir darüber generiert, und je nachdem, wie viel wir darüber an ROI generieren können, wie da die entsprechende Entwicklung ist dann noch Potenzial, kann das sich natürlich auch noch weiter nach oben entwickeln. Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass sich das Influencer-Investment gerade im Bereich so Facecare deutlich positiv noch entwickelt hat.
Oh, cool. Wir werden gleich noch über das Thema Steuerung, also Bewertung und Steuerung nochmal sprechen. Ich möchte aber vorab nochmal besser verstehen bei euch, weshalb ich mich auch so wahnsinnig freue, dass du bereit warst, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Erstens, die Kategorie, in der ihr unterwegs seid, ist ja Influencer-heavy. Das ist ja, ihr seid ja in der Branche unterwegs, wo die Influencer im Grunde mit die größten Erfolge und größte Bedeutung irgendwie haben. Und ihr seid ja mal ein Heavyweight. Ihr seid ein internationaler Player, du hast die globale Übersicht, kennst aber auch die nationalen Märkte sehr gut. Deshalb etwas, was ja viele auch Unternehmen, die schon durchaus Erfahrung gemacht haben, ist, sie strugglen dann mit der Skalierung von Influencer-Modellen. Also gerade, weil das so eine organische Kombinationsmethode ist, also aus Media und Kreation. Dieser Schritt, erwachsenes Influencer-Marketing at scale international zu machen, das finde ich spektakulär, und das ist, glaube ich, auch sehr stark ein organisatorisches Thema. Also was sind die, also wie ist das operative Modell, interessiert mich da, und wie macht man das organisatorisch? Magst du mir da so ein bisschen Einblicke geben?
Ja, ich kann dir ein bisschen erzählen, wie das bei uns sich entwickelt hat. Natürlich, ich hatte vorhin schon Regionen angesprochen, wo der Anteil des Digital-Media-Budgets schon signifikant wurde, und das natürlich Markt zu Markt sich so langsam, ich sag jetzt mal so, organisch entwickelt hat. Und dann natürlich schon der Ruf da war, da brauchen wir schon mehr Frameworks, mehr Guidance, und auch, das ist natürlich klassischerweise, fängst du erstmal an, was sind so deine Best Cases, was sind so Golden Rules, weil dann doch jeder Markt unterschiedlich drauf guckt, also sowohl, was sind die Regeln, wie ich Creator auswähle, was sind die KPIs, nach denen ich Erfolgsmesse, etc., etc., so. Und so haben wir dann angefangen, vor gut 2-3 Jahren so ein globales Programm aufzusetzen, wo wir, also spezifisch mein Team, hauptsächlich dafür verantwortlich war, so Frameworks zu definieren, also angefangen von, welche KPIs sind eigentlich die, wo wir uns quasi global darauf einigen, dass das die Messung ist, nachdem wir entscheiden, ist gut gelaufen, ist nicht gut gelaufen. Nach welchen Kriterien wähle ich Creator aus? Was ist wichtig bei der Auswahl von Agenturen, sodass wir auch einheitliche Agentur-Vertragsmodelle aufgesetzt haben? Und das sind alles so Themen, wo wir global jetzt so Handbooks machen. Wir haben E-Learnings aufgesetzt, die in unterschiedlichen Leveln stattfinden. Also E-Learning sowohl für General Manager als auch Marketingdirektoren, die überhaupt erstmal Unterscheidungen zwischen, was ist ein Creator, was ist ein Influencer, was ist organisch, was ist paid, was ist Amplification, so all diese Themen. Das ist ja erstmal so ein bisschen nochmal ein bisschen Schule, dass man diese ganzen neuen Begriffe erstmal standardisiert versteht und über alle das Gleiche sprechen. Und dann geht es natürlich runter, dass wir auch Rollen spezifisch definiert haben, Influencer-Manager in den Märkten, die natürlich dann wirklich in Depth trainiert sind. Idealerweise kommen die natürlich auch mit entsprechendem Know-how ins Unternehmen, sodass wir da halt erstmal so einen einheitlichen Standard schaffen und dann entsprechend die Exzellenz natürlich auch sicherstellen und da über die Zeit immer best in class werden. Das ist natürlich unser Ziel.
Werbung. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In diesem Jahr haben wir eine Partnerschaft mit Front Row gestartet. Front Row kennt ihr ja bereits aus der Folge 219 mit Tim Nedden. Mir ist im letzten Jahr deutlich geworden, wie hoch der Wettbewerbsdruck inzwischen nicht nur auf Amazon, sondern im gesamten D2C-Umfeld ist. Und wie wichtig das ist, die richtigen Steuerungs-KPIs zu sehen und nicht einfach nur isoliert auf den CPO, den ROAS, die Kundenakquisitionskosten zu gucken. Denn im Grunde ist doch der wirkliche Kundenwert das, was die zentrale Steuerung ausmacht. Wenn ich nur einfach nur Kanäle optimiere, dann fälle ich sehr wahrscheinlich nicht die richtigen Entscheidungen. Und genau dieses Thema zum Beispiel greift der Connected Commerce Guide von FrontRow auf. Das zentrale Thema hier, eines der ersten Themen, die mit Praxisbeispielen besprochen werden, ist der Customer Lifetime Value. Da sind Praxisbeispiele drin, es sind Checklisten drin, ganz zentrale Informationen, um die Steuerung und das Doing einfach für Marken besser zu machen. Den Connected Commerce Guide findet ihr ganz einfach zum Herunterladen unter connected-commerce.com. Wir packen ihn auch mal in die Shownotes rein und ich wünsche euch viel Erfolg damit. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ende der Werbung.
Diese Playbooks, wenn ich so sagen darf, die gibt es auf internationaler Basis. Wie unterscheidet ihr dann zwischen international, die Marken, was ist zentral, dezentral, was findet in den Märkten statt?
Also wenn wir über Playbooks reden, oder wie heißt es, bei uns ist es ein Handbook, ja, also ist erstmal so diese Golden Rules und das, was ich gerade besprochen habe, das, was wir schulen, das ist gemeinsam mit den Regionen entstanden. Das heißt natürlich das ganze Know-how, also Influencer-Marketing ist ein sehr, sehr lokales Thema. Die ganzen Influencer in der Regel sind lokal, sprechen in der lokalen Sprache und haben damit auch viel, viel mehr, also gibt es halt viel, viel mehr Learnings logischerweise in den Ländern. Test-and-Learn-Themen kannst du viel, viel mehr in den Ländern machen. Das heißt, daraus ziehen sich natürlich dann auch die Golden Rules oder irgendwelche Prinzipien, die wir dann standardisieren, wo wir sagen, das ist halt best in class. Das machen wir sowohl für Nivea als Must-Brand. Das ändert sich natürlich logischerweise für Themen wie, wenn du mit Medfluencern sprichst, dann gibt es gewisse Regulatorien, die berücksichtigt werden müssen, etc. So, da gibt es halt unterschiedliche Frameworks und Handbooks. Und dann ist die Frage, was so Kreation und Briefing angeht, das lösen wir so, dass wir entsprechende auch Guidelines mitgeben, sowohl also welche Hooks machen Sinn bei einer gewissen Kampagne, auf welcher Kreatividee sollte sich ein Briefing entwickeln. Aber das geben wir relativ, will ich sagen, frei. Aber das ist schon so, dass man einen Rahmen mitgibt, aber natürlich die Briefings und die Authentizität der Influencer lokal berücksichtigt werden sollten. Dann sind es eher so Themen wie Hooks als Beispiele, wo wir sagen, dass das funktioniert gerade auf dem Thema. Aber natürlich hat jeder Creator so seinen Weg, wie er so eine Story erzählen möchte. Ja. Und diese Freiheiten musst du natürlich da lassen. Das ist so ein bisschen Freedom in the Frame, so schön neudeutsch.
Ja.
Und da ruckelt sich, glaube ich, jeder noch so ein bisschen ran, wie viel, Brand Guidance gibst du mit und wie viel Freiheit überlässt du dem Creator, da entsprechend natürlich auch das rauszuholen, wofür wir ihn ja eigentlich buchen oder sie, nämlich für die authentische Kreation.
Ja, Freedom in the Frame gefällt mir sehr gut. Das ist ja das, was man aus dem Markt hört. Also entweder von den kleineren Challenger-Brands, aber auch von vielen Influencern selbst, dass sie bei den Großen, sagen wir mal, da gibt es ja so zwei, drei, auch jetzt hier im norddeutschen Raum, die offensichtlich Angst vor dem Kontrollverlust haben.
Und das ist auch völlig legitim. Total. Ich glaube, das ist auch die große Kunst, die große Herausforderung bei dem ganzen Thema. Wie schaffe ich einen Frame am Ende des Tages, der nicht gut schlafen lässt? Also sowohl bei der Auswahl der Creatoren, bei dem, was nachher, am Ende des Tages gibst du ja frei, was sie produzieren. Aber das halt sicherzustellen, dass das trotzdem noch auf Marke ist, die Marke weiter aufbaut. Das ist halt natürlich die größte Challenge.
Eine der wenigen Mediagattungen als Gay, wo die Incumbents in der Regel größere Herausforderungen haben als die kleinen Challenger, ne?
Genau, weil man einfach schon ein großes Asset.
Ja, du hast schon was zu verlieren. Ja, verstehe ich gut. Was bedeutet das für die Fähigkeiten, die eure internen Menschen brauchen und wo ist die Arbeitsteilung zu Agenturen zum Beispiel?
Also das ist sicherlich einer der auch spannenden Change-Themen dabei. Also ich hatte gerade schon gesagt, wir haben die unterschiedlichen Level, wie wir trainieren, ne? Wie wir entsprechende Workshops anbieten oder auch so, wir können so Bootcamps nennen, wo wir dann auch mal wirklich reingehen und in einem Markt wirklich checken, okay, was ist so aktuell Status Quo, gemeinsam mit den Brandmanagern, mit Marketingverantwortlichen, aber auch mit den Influencern und Mediaverantwortlichen durchgehen, von Briefing, Auswahl-Creator, Freigaben der Assets und so vorher, nachher. Ne? An welchen Stellen muss ich nochmal ganz anders drauf gucken? Was ist eigentlich best in class und was habe ich bisher freigegeben? So, das heißt, es ist eine ganze Menge an Training notwendig, das ist so ein Begriff, den ich jetzt gerade so recht häufig benutze, diese Social Fluency zu erreichen, damit eben halt die Entscheider, und das sind ja, können ja auch Brandmanager sein, verantwortliche Marketingdirektoren oder eben halt auch Influencer und Media Manager, verstehen, wie Creator ticken, wie Creator arbeiten, wie ich solche Assets dann entsprechend auch bewerte, weil ich kann sie nicht bewerten wie ein klassisches Kampagnen-Asset. Mhm. So, und das ist ein Thema, was schon viel Training benötigt und aber auch einen, ich sag mal, so ein Mindset der Marketeers von heute, sich in dieser Welt auch zu bewegen. Ja. Also wenn ich heute in dem Bereich sein will und kein TikTok auf meinem Handy habe, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Job ist. Mhm. Ich muss schon so ein bisschen so ein Gefühl haben für den Cultural Zeitgeist, den Trend, worüber spricht man gerade, was sind so die Themen, die diese Creator beschäftigen, um auch zu verstehen, fällt das raus, fühlt sich das komisch an, passt das zur Marke und zu den und zu den Creatern. Und ja, das sind so die Herausforderungen, an denen wir auch dran arbeiten.
Ich stelle mir das unglaublich komplex vor, weil das sind ja so viele Dimensionen. Allein das, was du gerade als letztes genannt hast, oder nur mit rausgegriffen Freigabeprozesse, weil ich weiß ja auch, wie diese Welt noch vor 5 oder 10 Jahren getickt hat. Ne? Also wie über wie viele Stufen freigegeben wurde und diese, wie nanntest du das? Fand das ein super Begriff, Social Fluency.
Ja.
Das ist natürlich ganz anders als früher, wenn man, was ich, im Display oder im Bewegtbild oder im Print noch ganz anders freigegeben hat. Okay, verstehe ich. Das bedeutet aber auch von den Fachabteilungen, da müsst ihr ja auch deutlich besser ineinander greifen. Ich denke jetzt nur mal so als Beispiel, das Procurement, das Zusammenspiel zwischen Kreation und Media, was ja schon traditionell immer eine Schnittstelle ist, die Herausforderungen inhärent hat. Das heißt, der müsste ja auch innerhalb des Teams deutlich besser ineinander greifen.
Ja, ja, absolut. Das ist halt jetzt noch mehr quasi gefühlt eins, ne? Also weil auch da tut sich natürlich einiges jetzt auch auf Kreationsseite. Wir bauen natürlich da auch Kompetenz auf mit wirklich einem starken Creator-Background, Influencer-Background, um eben halt genau diese Kreation auch in der Richtung richtig briefen zu können, verstehen zu können. Und mediaseitig zu verstehen, dass nicht jeder Creator Influencer ist und ein Influencer eben halt auch unterschiedliche Media-Reichweiten generieren kann, also vom Mega bis zum Nano, da auch entsprechend zu gucken, wie passt das in meinen Mediaplan, ist das eine reine, also plane ich sowas rein auf Reichweite oder habe ich so eine Art Community von Influencern, mit denen ich längerfristig enger zusammenarbeite, dann hat das natürlich auch kreationsseitig wieder eine andere sagen wir, Qualität, weil die einfach viel zum Beispiel Co-Creation machen mit uns etc. etc. So, das sind schon, wie du sagst, komplexe Themen und da ist eine ganze Menge Learning by Doing angesagt und da verändert sich halt auch noch so sehr, sehr viel.
Ja, du hast jetzt schon im Bereich der Kreatorenauswahl und der Partnerschaftslogiken angesprochen, der unterschiedlichen Ziele, die es geben kann. Was ich von außen nicht gut erkennen kann, ist, inwiefern so die Langfristig versus Kurzfristigkeit in diesem Geschäft greift. Ich habe das Gefühl, dass es, also ich kann da kein Muster erkennen, jetzt nicht bei euch, ich bin ja überhaupt kein Experte für diese besondere Disziplin, aber das war immer so eine Frage, die ich mir gestellt habe bei diesem organischen Verfahren, wie man da langfristig arbeiten möchte oder überhaupt auch nur kann und wie überhaupt so die Halbwertszeit einer Kooperation gestaltet werden kann.
Ja, ein super spannendes Thema. Also ich glaube, als ich vor 19 Jahren in Deutschland verantwortlich war, da haben wir die ersten Influencer Verträge auch gemacht und da auch längerfristige Co-Creation-Verträge gehabt, wo wir sowohl Packaging gemeinsam erarbeitet haben. Das war so, da waren wir ein bisschen Avantgarde zu dem Zeitpunkt und das war schon angelegt darauf, dass man natürlich ein längerfristiges Verhältnis hat mit gewissen Creatern, die auch einfach viel, viel enger an die R&D ranführt, mit denen gemeinsam, wie gesagt, Co-Creation-Workshops macht, sich in der Produktentwicklung mit, also beim Packaging zum Beispiel, bei Design mit implementiert. Das hat, glaube ich, über die Zeit an Bedeutung so ein bisschen verloren. Ich weiß, dass jetzt, wie gesagt, es gibt halt unterschiedliche Modelle, wo man sagt, okay, man hat so ein Core-Squad, kann man es fast nennen, ja, wo man sagt, okay, das sind meine Top Skinfluencer in einem Markt, mit denen halte ich auch einen längeren 1-2-Jahres-Vertrag, die ich halt regelmäßig auch dann nutze und briefe, die dann eben halt genau diese Nähe auch haben, die wir zu Events einladen etc. Und dann gibt es natürlich eine größere Anzahl an kleineren Mikro-Nano-Influencern, die wir dann halt entsprechend einfach buchen für eine gewisse Kampagne. Okay. Und das kann eine Kurzfristigkeit sein und das hängt natürlich dann auch immer ein bisschen davon ab, wie war nachher die Performance der entsprechenden Assets etc. etc. So, das, so kann man es ungefähr vielleicht aufeinander miteinander vergleichen.
Ja, das ergibt total Sinn für mich. Dann lass uns doch, das ist die perfekte Überleitung in das Thema Messbarkeit, KPIs und Wirkung und natürlich dann auch Steuerung.
Ja.
Was sind so die KPIs, die für dich wirklich zentral entscheidend sind, wenn du auf Influencer-Marketing guckst?
Also wir haben bei uns ein KPI jetzt erstmal definiert, entwickelt, der so EMV, das gute Earned Media Value, was kennt man noch aus der alten Pressezeit, das ist jetzt adaptiert jetzt für Influencer, weil es geht halt nicht nur um Reichweite, das ist relativ klar. Es geht auch um das ganze Thema Engagement und auch um Qualität der entsprechenden Reichweite, also ist das Positive Sentiment da, wird positiv reagiert auf die entsprechenden Posts. So in der Mischung, also EMV ist so eine Formel, die eben halt Reichweite und Engagement auf den unterschiedlichen Kanälen, also Instagram, TikTok, YouTube miteinander verbindet. Und dann schaust du dir halt auch an so ein Positive Sentiment der entsprechenden Posts, um zu gucken, hat das auch einen positiven Effekt? Reden die Leute positiv danach über die Marke? Also nicht nur über das Outfit der Creatorin und der Influencerin, sondern auch wirklich über das Produkt. Und diese beiden KPIs, das sind die, nach denen wir gerade messen, ob wir zum Beispiel auch gegenüber Benchmark, gegenüber Wettbewerbern ein Media Value generieren, der nach oben geht. Die Challenge, die ich da immer sehe, ist das Value-Thema, weil da einfach ist ein Dollarzeichen dahinter, ein Eurozeichen, der aber eigentlich nichts sagt. Das ist kein wirklicher Geldwert. Also ich kann das jetzt nicht irgendwie in ein ROI übersetzen. Deswegen gucken wir uns auch parallel über Modelings natürlich an. Nicht in allen Märkten, aber in unseren Key-Märkten haben wir auch einen entsprechenden positiven ROI über dieses Investment.
Also nochmal für mich zusammengefasst, das EMV-Modell, das ist im Grunde ein Proxy, der euch einen kalkulatorischen Media-Gegenwert darstellt. Ne?
Ja, also zumindest, genau. Also du kannst es vergleichen, du kannst sagen, okay, mit der Initiative, mit der Kampagne, mit dem Event selbst haben wir entsprechenden Media-Value generiert in der Summe aller Postings, der Reichweiten, der Engagements. Und du kannst dann sagen, okay, du in einem gewissen Markt kannst du das sogar vergleichen. Da gibt es ja Tools am Markt, wo du quasi dich vergleichen kannst zu unseren Key-Wettbewerbern und hat sich unser Media-Value von Q1 zu Q2 zum Beispiel positiv entwickelt, dass unsere Auswahl der Creator besser geworden ist, dass wir mehr Amplification, also mehr Budget investiert haben in gute Assets etc. etc. So, das sind die KPIs oder der Main KPI, mit dem wir uns quasi messen.
Und da gehen Kontakte rein und auch Engagements?
Ja, genau.
Okay, und dann muss ich halt für den Engagement halt irgendwie einen Score-Wert das verstehe ich. Und das andere ist das Sentiment. Also das ist das eine ist eine quantitative Dimension und das andere ist eine qualitative Dimension, wo ich sage, okay, ist das positiver, das verstehe ich.
Ja, genau. Ja.
Stelle ich mir beides herausfordernd da, das Scale vergleichbar zu machen über mehrere
Merken. Ja, das machen wir natürlich. Also da haben wir jetzt, gibt es auch einige Tools am Markt. Wir haben uns da intensiv mit beschäftigt. Wir haben uns jetzt für ein Tool entschieden, mit dem wir jetzt ins zweite Jahr gehen, wo wir auch da immer noch lernen. Wir alle, glaube ich, in der Branche gerade. Also muss ich irgendwann mal einigen auf einen Standard. Bei so einem 100%igen Industriestandard gibt es da nicht. Und dann kannst du da halt für dich sagen, okay, das ist eine Benchmark, ist die nächste Kampagne besser, schlechter, was lernen wir daraus? so ist der Weg, den wir gehen.
Mhm. Möchtest du das Tool nennen oder ist das ein Geheimnis?
Nö, ist kein Geheimnis, das ist Creator IQ. Okay. Das kennen, glaube ich, auch viele.
Okay, ja, wunderbar. Sehr gut. Hast du mir sehr anschaulich und auch verständlich gesagt, auf welche KPIs du achtest? Was sind denn so Tipps von KPIs, die du runterziehen würdest, so unlearnen würdest, die für dich weniger relevant, aber die vielleicht trotzdem in der Branche noch immer wieder erwähnt werden?
Ja, also ich glaube, das klassische Thema ist natürlich Anzahl der Follower. Das ist natürlich erstmal schon relevant, weil die helfen dir erstmal zu clustern. Habe ich mit einem Mega-Influencer zu tun? Das ist ein Nano-Influencer. Mhm. Am Ende des Tages ist es aber eigentlich viel, viel relevanter, wie ist das Engagement der entsprechenden Follower, welche Tribes spricht er an, das ist auch ein großes Thema, die Tribes kannst du dir quasi verdienen, indem du halt mit den richtigen Influencern in deren Communities präsent bist und die dann positiv über dich sprechen. So, das sind so die qualitativen Themen, die fast relevanter sind als die nackte Zahl der Follower. Das kennen wir auch noch aus den alten TikTok-Profilen der Brands und auch Instagram-Profilen und Facebook-Follower, die man damals immer gekauft hat und heute, glaube ich, teilweise immer noch. Also das ist, glaube ich, so ein klassischer Fehler, da nur drauf zu gucken. Also, ja. Weil natürlich auch die Influencer wissen, wie sie sich attraktiv aufstellen.
So. Ja, verstehe ich. Das ist auch eine Dimension, die man, ich will nicht sagen, manipulieren, aber die man am leichtesten inflaten kann.
Ja, ich glaube, also das ist natürlich auch so ein bisschen die Challenge jetzt. Ne? Als Advertiser muss ich natürlich auch gucken, sag mal, die Wildwest-Phase der Influencer, die es vielleicht noch vor 10 Jahren gab, die ist jetzt natürlich so langsam vorbei. Also, die werden jetzt alle erwachsen. Es ist halt einfach extrem viel Budget. Ich habe ja vorhin schon mal Prozentzahlen genannt. Budgets selber nenne ich nicht, aber du kannst dir vorstellen, das ist ein signifikantes Budget, was da reingeht in diese Kanäle. Und da, wo Geld ist, habe ich eine Verantwortung zu gucken, dass es auch in die richtigen Influencer in diesem Fall fließt, dass es auch vernünftig, effektiv auch Leistung bringt. Und ja, damit muss sich jeder auch mit beschäftigen, auch die Agenturen, dass wir immer mehr Transparenz einfordern, was das Thema Messbarkeit angeht.
Ja, finde ich total wichtig. Und es gibt ja nicht nur sehr, sehr viel Geld, also klar, die Budgetgrößenordnung sind ja nicht nur bei euch so hoch, sondern das ist ja auch bei euren Marktbegleitern so der Fall. Und es gibt ja auch einen sehr, sehr harten Wettbewerb innerhalb der Influencer. Das heißt, auch da ist immer die Verlockung, eventuell irgendwas zu inflaten.
Ich will ja niemandem was unterstellen, aber.
Nee, aber also das wissen wir ja beide. Das wäre ja naiv zu denken, dass diese Gefahr nicht grundsätzlich da ist und dass es umso wichtiger ist, dann wirklich als Advertiser dann tiefer genau. zu bohren und zu gucken.
Richtig.
Und auch keine falschen Incentives auch für meine Partner zu schaffen.
Okay. Und deswegen ist es wieder so wichtig, dass du diese Frameworks global definierst, vorgibst, dass auch entsprechend dann in Agenturrahmenverträge mit berücksichtigt werden und da entsprechend die Professionalität, wenn du so willst, auch da Einzug hält.
Ja. Cool. Lass uns über Plattformen, Formate und Trends noch sprechen. Das ist das, was man von außen gut erkennen kann, welche Plattform gerade wie viel Momentum hat. Ich bin ja einfach gestrickt. Ich würde jetzt erwähnen Instagram, TikTok und YouTube, so um 2 US, also einmal Meta, einmal Google und asiatische Player, einen asiatischen Player. Hab ich einen vergessen? So?
Nee, damit hast du zumindest schon mal für uns die strategisch wichtigen genannt. Ich glaube, Instagram, TikTok, das ist so ein bisschen, die beiden sind so die wichtigsten. Mhm. YouTube, klar, ist auch eine große Creator-Community natürlich auch relevant. Und dann hast du noch so Plattformen wie Pinterest, wo weniger, also es gibt natürlich ganz viele Creator-Themen dahinter, aber das ist nicht so eine große Influencer-Plattform in der Form. Mhm. Eine andere Plattform, wo das ganze Thema Community und Foren sehr groß ist, das ganze Thema Reddit. Ist aber auch keine klassische Influencer-Creator-Umgebung, weil da auch viel, viel mehr mit Text stattfindet und weniger mit Video, Bild und so weiter. Also Instagram, TikTok auf jeden Fall vorne, dann danach YouTube.
Kannst du jetzt nochmal, wenn wir von Insta und TikTok sprechen, kannst du das gleiche Creator-Setup von der Plattform A auf Plattform B und eventuell auch C übertragen? Sind die sich so ähnlich?
Also das ist eine total spannende Diskussion, die wir auch haben und da lernen wir oder da setzen wir auch viel Test and Learn drauf an. So in a nutshell würde ich sagen, dass deutlich mehr organisch Creator-generierter Content auf TikTok wichtiger ist als bei Instagram. Instagram ist noch sehr eher noch gelernte, das ist immer so hochpolished Assets zu liefern. Das heißt, da kannst du auch noch mit Kampagnen-Assets auch noch Attention generieren. Bei TikTok, ich meine, wir kennen alle diese berühmten 0,7 Sekunden. Mhm. Da ist das Thema Nutzung von Creator-generierten Assets deutlich relevanter. Mhm. Und wenn du wieder auf die Creator-Seite guckst, die müssen natürlich auch gucken, wie sie mit ihrem Zeit- und Ressourcen haushalten. Mhm. Und klar, auch die lernen und wissen auch, welche Assets funktionieren für sie in welcher Community. Und da siehst du ja auch teilweise, und wenn du denen folgst, unterschiedliche Ausgestaltungen der entsprechenden Assets, sowohl bei TikTok als auch bei Instagram. Und das sind so Dinge, wo wir aber auch noch für uns einen Weg finden und da wieder abhängig von unterschiedlichen Kampagnen, von unterschiedlichen Stories, die wir erzählen wollen, was ist so der richtige Mix.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
So neue Formate, Co-Creation, Live-Formate oder Creator-Commerce, spielt das bei euch schon eine große Rolle? Also gerade das Letzte?
Also in Northeast Asia auf jeden Fall. Also da ist das ganze Thema, in China ist das, würde ich fast behaupten, neben dem E-Commerce, was so on-Plattform stattfindet, budgetseitig das größte Paket, plus dann auch Live-Events und so gewissen spezifischen Days wie 11.11 etc. Mhm. Das ist wirklich ein super relevanter E-Com-Sales-Treiber. Mhm. Außerhalb von Asien, würde ich sagen, ist das noch alles sehr Test and Learn. Und da glaube ich auch gerade bei uns für unsere Marken, und ich spreche jetzt mal schwerpunktmäßig wieder von Nivea, die überall verfügbar sind, lernen wir auch sehr viel, wie TikTok Shop zum Beispiel funktioniert, wie wir da entsprechend auch den Vertriebskanal aufbauen können mit so einem Social Commerce Ansatz. Aber ich würde auch sagen, das ist mehr ein Marketing- und Awareness-Kanal mit einer Option, hier kann ich auch kaufen, als dass ich es als reinen E-Commerce-Kanal richtig pushen würde.
Ja, okay, verstehe ich gut. Jetzt hast du schon kurz Asien angerissen? Lass uns mal in die Zukunft schauen, wie das Spiel weitergeht. Bevor wir jetzt über KI sprechen, wir müssen über KI-gestütztes, ist ja jetzt schon, also mal über KI-dominiertes Influencer-Marketing sprechen. Mhm. Erstmal, du hast vorhin gesagt, dass, so habe ich dich verstanden, dass du davon ausgehst, dass in den wesentlichen Märkten, in den meisten Situationen Influencer-Marketing noch nicht peakt, sondern noch weiterhin wachsen wird. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, für uns in unserem Investment, glaube ich, haben wir noch sicherlich noch weiter Potenzial, in gewissen Märkten, aber auch in gewissen Kategorien noch mehr zu wachsen, basierend jetzt auf den ganzen Learnings, die wir machen.
Ja.
Das sehe ich schon so. Ich glaube, es tun sich gerade so zwei interessante Trends auf. Ne? Das eine ist so wieder zurück zur Authentizität, also die Bedeutung von den Nano-Influencern, oder früher hätte man sogar den Testern, irgendwie sowas, die stimmt. Einfach natürlich über ein Produkt sagen, übrigens habe ich das gekauft oder da. So, dass sich weniger anfühlt wie, ich habe gestern noch das Produkt in die Kamera gehalten, heute habe ich diese Kooperation, und das fühlt sich dann irgendwann für die Community auch nicht mehr authentisch an. Mhm. So, deswegen der Trend, den muss man sich angucken, also mehr zu den authentischen kleineren. Mhm. Aber auch da die Frage wieder, wie manage ich das etc. Und auf der anderen Seite, das ist weniger, glaube ich, für eine Skincare-Brand für uns relevant, weil wir natürlich sehr stark auch auf eine wirkliche Haut und so weiter achten. Mhm. Wir wollen natürlich Personen zeigen, die mit den Produkten noch umgehen, Routinen zeigen etc. Aber ich weiß, dass da ein Riesenthema gerade geht Richtung AI-generated Creatoren, also Creator, die keine realen Personen mehr sind. Mhm. Und in Asien ist das auch schon gang und gäbe. Also der Trend wird da auch immer relevanter. Ob das jetzt im Bereich Fashion und so weiter ist, musst du ja nicht mehr reale Personen zeigen. Also das können ja auch AI-generierte sein. Das ist sicherlich ein interessanter Trend, den man sich anschauen muss. Für uns nicht relevant, weil wir wollen dann eher richtige Haut zeigen, richtige Personen, richtige Menschen. Insofern finde ich es aber trotzdem ganz spannend. Andersrum, wo AR auch eine super spannende Rolle spielt, und du hattest das vorhin schon erwähnt, so Brand Safety, Auswahl der Assets, da ja. passiert super viel. Ne? Das ist natürlich das ist die andere Seite, sagen wir mal, eher so die
Backoffice-AI-Welt,
genau. Ja. Also generieren von Trends, was ich relativ schnell heutzutage machen kann über AI. Ich gucke mir die Top, keine Ahnung, 100, 2000 Influencer an. Welche Assets haben sie in den letzten 2 Monaten gepostet? Was hat da am besten funktioniert? Was ist das gematcht dann mit unseren Marktzielen? Was lässt sich daraus ableiten? Das sind so Themen, die dann im Backoffice funktionieren, ne? Wie ich denn die Briefings viel schneller generieren kann. Und dann auf der anderen Seite, wenn ich dann 100 oder Tausende von Assets geliefert bekomme, wie kann ich sehr schnell über eine AI sicherstellen, dass diese sind alle im grünen Bereich, keine Ahnung, zeigen das Produkt früh genug, also das, was man automatisch messen kann an Golden Rules, und bei denen, weiß ich nicht, 50, muss ich nochmal genau reingucken und die vielleicht rauswerfen. Das erleichtert natürlich extremst die Arbeit, wenn ich mir vorstelle, dass ich all diese Assets natürlich in irgendeiner Form scannen will.
Ja, ich verstehe sofort die Chancen, die AI im, wir haben es jetzt beide Backoffice genannt, ja, genau. Ne? Spontan.
Ja.
Das verstehe ich total. Mustererkennung, Potenziale analysieren, mhm. Brand Safety, das verstehe ich alles. Ich muss gestehen, ich verstehe aus Perspektive der Advertiser nicht das wirkliche Potenzial von artifiziellen Kreatoren. Weil mein Verständnis ist, dass der große Wertschöpfungshebel, der durch Creator entstanden ist, dass das authentische Menschen sind.
Ja.
Das heißt authentisch und Menschen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die früher in den TV-Spots gearbeitet haben, das waren auch Menschen.
Genau.
Aber die waren vielleicht nicht so authentisch, weil die bezahlt, also die wurden geskriptet bezahlt dafür, dass sie sich da so darstellen. Jetzt, ein weiterer Vorteil von Influencern, dass sie eine organische Reichweite, also von echten Influencern, dass sie eine organische Reichweite haben. Also die Passung zwischen Audience und Publisher und Sender ist organisch entstanden.
Ja.
Ein artifizieller Influencer bringt keine organische Reichweite mit.
Der muss da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist ja ganz interessant. Ich hatte die Diskussion heute.
Ja.
Ja, am Anfang, ja klar. Ja. Aber ich glaube, es ist so, dass Influencer per se nur von Brandpartnerschaften leben.
Klar.
Ne? Also die haben generieren natürlich ihren Income hauptsächlich über Reichweiten auf TikTok, auf YouTube etc. etc. Das ist ja deren Haupteinnahmequelle, wenn du so willst. Also wie viel Reichweite habe ich generiert, wie viel Entertainment-Minuten habe ich auf dieser Plattform generiert, die dann die Plattform wieder verkaufen kann an Advertiser.
Okay.
Genau. Und damit, also der, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Prozent eines Incomes eines großen Influencer kommt über Markenkooperationen, sondern wie viel kommt dann halt tatsächlich über einfach die Reichweite, die sie generieren, einfach aufgrund ihres Contents zum Thema Kochen etc. etc. Es gibt ja endlos viele Rezept-Creator, die sind ja nicht alle gesponsert von irgendwelchen Food-Unternehmen. So, die generieren ja ihre Reichweite und werden dafür bezahlt. Und das natürlich dann zu überlegen, okay, warum muss ich selber immer hinter der Kamera stehen? Kann ich, also jetzt mal, weiß nicht, ob Kochen jetzt das richtige Beispiel ist, aber dann zu sagen, ich mache das AI-generiert und teste mal neue Wege aus, kann ja viel, viel schneller skalieren, weil ich dann einfach 5 dieser artifiziellen Influencer unter meinem Namen laufen lasse und generiere darüber Reichweite. Das scheint kein kleines Thema zu sein. Also es wird gerade viel diskutiert.
Ja klar.
Als Advertiser muss man gucken, ist das eine interessante Community, einen interessanten Tribe, den dieser artifizielle Influencer erreicht. Will ich da vielleicht mit einer Markenbotschaft mal rein? Wie gesagt, für uns ist das, glaube ich, würde ich sehr stark ausschließen. Für andere Marken, weiß ich nicht, für Versicherungen, für andere Themen könnte das ganz interessant sein.
Ich bleibe dabei. Das,
aber ja,
also das aus Sicht der Advertiser, ich bleibe dabei, für eure Position natürlich erst recht aufgrund eurer Position und Positionierung. Ich verstehe es aus Sicht der Publishing-Seite, wenn ich erzähle, also das ist, ja, ist eine Skalierungslimitierung, ja, für mich als Influencer, dass es mich nur einmal gibt und dass ich nur 24 Stunden, ja, maximal vor der Kamera stehen, ja, kann.
Genau.
Aber aus Sicht der, und ich verstehe auch den Punkt mit der organischen Reichweite, mhm, aber aus Sicht der Advertiser, diese Reichweite hast du ja in jedem Fall.
Ja, ja.
Also, und wenn, dann gibt es vielleicht kleine Abschläge dafür, dass sie halt artifiziell sind, aber das wird ja der Floorpreis sein, der Wert der Reichweite. Und das Engagement, also ich verstehe den Punkt aus der Publisher-Perspektive, ich sehe den Nutzen nicht für die Advertiser.
Und da bin ich ja wieder dabei, dass die Reichweite allein das Thema nicht ist, wenn du dann plötzlich da interessante Tribes über generierst oder ansprichst, ja, über die du sonst nicht so einfach, mhm, rankommen würdest, könnte das wieder ein interessanter Hebel sein.
Mhm.
Aber wie gesagt, okay, alles total theoretisch.
Ich meine, es wird ja passieren. Wird vermutlich nicht bei allen Marken, bei allen Positionierungen. Es würde mich sehr wundern, wenn das ein großes Thema im Premium-Segment wird.
Ich würde mich auch sehr wundern.
Gut, aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich wundere. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wir werden dranbleiben und das sehen. Es gab jetzt sogar diese große Konferenz, ich weiß nicht, ob sie groß war, aber es gab diese Konferenz, diese Influencing-Konferenz in Dubai oder so?
Ja, die ist tatsächlich gerade, ich glaube, fängt heute oder morgen an, genau. Mhm.
Also wir nehmen das heute was haben wir heute, am 8. Januar?
Genau.
Die Folge, ja, erscheint am, ja, Montag.
Ja. Dann ist es schon gelaufen, ja, 3 Tage.
Okay. Mhm.
Ich bin offensichtlich in Hamburg,
ja, in Hamburg, ja. Ich weiß das sehr zu schätzen, lieber Thorsten, dass du heute bei Schnee hier reingekommen bist. Wenn wir jetzt so, ich habe jetzt schon viel gelernt, muss ich wirklich sagen, gerade in diesem komplexen Thema, mhm, und was ich schon eingangs sagte, das at scale zu tun, mhm, auf internationaler Perspektive, aber natürlich adaptierbar auf regionale, nationale Märkte. Was sind so vielleicht so 2, 3 Sachen, Tipps, die du einem Marketingverantwortlichen an die Hand geben würdest, wenn er sein Influencer-Marketing so richtig skalieren möchte? Also vielleicht so Do's and Don'ts in der Richtung.
Also erstmal würde ich mir anschauen, was auch immer das Produkt ist, wird über dieses Produkt, über die Kategorie, über den Markt, in dem ich da ja sein will, wird darüber gesprochen, wie ist so der Social Buzz auf den entsprechenden Kanälen zu dem Thema. Würde versuchen, Datenpunkte zu generieren, zu sagen, okay, welche Tribes will ich eigentlich ansprechen? Sind das irgendwie, keine Ahnung, die so Fitness-Leute, sind das irgendwelche Outdoor-Fans, I don't know, so das, um da ein bisschen zu verstehen. Und dann will ich zu gucken, gemeinsam mit einer Agentur, wie erreiche ich dann oder wie wähle ich dann die richtigen Creator und die richtigen Influencer aus, um in diesen Tribes auch präsent zu sein und meine Marke dazu zu platzieren. So, das wäre so der Angang, wenn ich mich überhaupt erstmal mit dem Thema beschäftige, als jetzt blind einfach zu sagen, oh, ich gucke mir jetzt irgendwelche Influencer, die eine große Reichweite haben, so wie die sehr konkret zu gucken und dann halt zu lernen, über Sentiment, über welche Assets funktionieren gut, die sich dann entsprechend auch mit Budget supporte, sodass ich dann eben nicht nur organisch in der Followership dieses Influencers unterwegs bin, sondern das dann auch als Media Asset dann entsprechend auch einer breiteren Audience zur Verfügung stelle. Wenn ich dann sage, okay, ich will es halt wirklich skalieren und ich möchte vielleicht auch international das ganze Thema stärker managen, dann zurückkommen zu dem, wie wir es gemacht haben, wirklich zu gucken, was sind so die Must-Dos, was sind die Golden Rules, wie stelle ich sicher, dass da die Qualität eingehalten wird und wie baue ich so ein Trainingssystem auf, dass ich so ein Upskilling auch generieren kann. Mhm. So, das wären so die beiden Schritte.
Super spannend, gerade das Thema Upskilling. Was würdest du, vielleicht 2 Fragen noch, anschließend an das, was du sagtest, wie viel Zeit soll ich mir dafür nehmen? Also kann ich das brute-forcen, indem ich einfach möglichst viel in kurzer Zeit verprobe oder muss ich das organisch langsam anwachsen lassen? Und was sind so die Skills der Menschen, die ich als erstes an mich ranziehe, um dieses Thema erfolgreich skalieren zu können?
Ja, gut, vom Time, als Zeitraum, das hängt natürlich echt wirklich ein bisschen davon ab, ist das jetzt irgendwie, habe ich einen Constant Launch auf irgendwelchen Produkten, habe ich ein großes Thema, davon würde ich es abhängig machen, logischerweise. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sicherlich 6 bis 12 Monate braucht, um auch wirklich gute Learnings generieren zu können. Mhm. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich möglichst frühzeitig mit Creatoren zusammenzusetzen. Also ich glaube, das ist das... da gibt es ja auch endlos viele Agenturen und Creatoren, die sich jetzt in Agenturen umformiert haben, wenn man so möchte, zu gucken, wer ist in meiner spezifischen Audience da am relevantesten und möglichst früh mit denen Co-Creation zu machen, zu verstehen, wie funktionieren wie funktioniert bei denen Kreation, wie funktioniert bei denen so ihr Weg, wie sie Storytelling machen. Mhm. Und so ein bisschen learn to unlearn, wie ich es vorher gemacht habe, um sich auf diese neue Welt einzulassen.
Ah, ja.
Das halte ich für total relevant. Wir haben es auch schon mal gemacht mit einem der genannten Plattformen, zu sagen, okay, lass uns mal einen Tag einen Creator-Workshop zu machen. Wir gehen mit denen ins Studio und lassen uns mal erklären, wie gehen die eigentlich an so eine Idee ran und wie bauen die ihre Story auf und ist das Thema, was denen morgens einfällt, wie bereiten sie ihren Creator-Alltag vor, weil das natürlich ganz viel ändert in der Denke, wie wir sonst früher Briefings gemacht hatten, Agenturen und so weiter. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wie sie sich inspirieren lassen und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen.
Super spannend. Klasse. Vielen Dank, lieber Thorsten.
Vielen Dank, wie immer, eine Freude.
Die Freude war ganz meinerseits. Ich habe wieder richtig viel gelernt. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Vielen Dank.
Es gibt ja weiterhin noch richtig viel zu tun.
Auf jeden Fall.
Für dich persönlich und natürlich auch für Beiersdorf, ein tolles Unternehmen hier aus der Hansestadt Hamburg. Und dann hoffentlich bis ganz bald.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.